SRF 1.
.30 Uhr, die Mittagsinformationen von Radio SRF. Willkommen zur Sendung. Es gibt keine Hinweise auf ein geheimes Abkommen zwischen der Schweiz und der PLO. Zu diesem Schluss kommt eine Arbeitsgruppe des Bundes. In der Flüchtlingsunterkunft auf dem alten Flughafen Athen verweigern hunderte Menschen das Essen. Es mache krank.
Die Flüchtlinge bekommen vor allem kleine Portionen, oft ist es Reis oder Nudeln. Und viele Flüchtlinge klagen, dass die Qualität des Essens sehr schlecht sei, dass es manchmal sogar verdorben ist.
Das Gespräch mit unserer Beobachterin in Athen. Dann rote Köpfe wegen roter Sohlen oder wenn sich das Bundesverwaltungsgericht mit Kultstilettos herumschlagen muss. Und wegen der Waldbrände musste die kanadische Ölstadt Fort McMurray evakuiert werden. Die Ölproduktion steht still, aber nur so lange wie nötig.
Leute, die nicht in diesen Regionen leben, müssen einfach verstehen, wie wichtig dieser jeweiligen Energieträger für Identität ist, für regionale Politik.
Sagt die Energiehistorikerin Petra Dolata von der Universität Calgary bei uns im Tagesgespräch um 1. Rendezvous heute mit Brigitte Kramer. Sind die Schweiz und die palästinensische Befreiungsorganisation PLO in den 70er Jahren ein geheimes Abkommen eingegangen? Die Frage hat Staub aufgewirbelt, nachdem ein Autor der NZZ genau das behauptet hat. Eine Arbeitsgruppe des Bundes hat daraufhin hunderte von Dossiers durchgeackert und Informationen von angeblich Beteiligten eingeholt. Ihr Fazit: Es gibt keine Hinweise für dieses Abkommen. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
«Schweizer Abkommen mit PLO enthüllt», so titelte am 20. Januar die neue Zürcher Zeitung NZZ. Bundesrat Pierre Grabert, damaliger Vorsteher des Außendepartements, habe angeblich im Herbst 1970 in Genf mit Vertretern der PLO ein hochgeheimes Stillhalteabkommen abgeschlossen, das die Schweiz vor weiteren Terroranschlägen bewahrt habe, behauptete NZZ-Redaktor Marcel Gier in seinem Buch. Nun stellt eine interdepartementale Arbeitsgruppe im Auftrag des Bundesrates fest, ein solches Abkommen hat es nie gegeben. Zum einen finde sich in den Archiven nirgends ein Hinweis darauf, zum anderen wüssten alle noch lebenden möglichen Beteiligten nichts davon. Der Bericht der Arbeitsgruppe enthält unter anderem eine schriftliche Stellungnahme des damaligen Außenbeauftragten der PLO, Farouk Kaddoumi, der nach NZZ-Angaben angeblich die Verhandlungen mit der Schweiz geführt haben soll. Kaddoumi erinnert sich gegenüber der Arbeitsgruppe nicht an ein solches Treffen. Der PLO-Vertreter sei erst 6 Jahre nach den behaupteten Verhandlungen mit Bundesrat Grabert erstmals zu offiziellen und geheimen Gesprächen in der Schweiz gewesen, heisst es im heute veröffentlichten Schlussbericht der Arbeitsgruppe.
Ja, und was dieser Bericht nun bedeutet, das besprechen wir gleich nach weiteren Meldungen des Mittags. Und die hat Kevin Kahnes.
In einem provisorischen Flüchtlingslager am alten Flughafen von Athen sind hunderte Flüchtlinge in einen Hungerstreik getreten. Sie protestieren gegen die schlechte Qualität des Essens und gegen die schlechten Lebensbedingungen. Im Lager leben rund 3.500 Flüchtlinge, vor allem aus Afghanistan. Gemäß Medienberichten gibt es vor allem bei Kindern immer häufiger Durchfallerkrankungen. In Deutschland sollen Lastwagen ab Mitte 2018 auch auf den Bundesstraßen Benutzungsgebühren bezahlen müssen. Die Bundesregierung hat einen entsprechenden Gesetzesentwurf zuhanden des Parlaments beschlossen. Bisher wird die sogenannte Lastwagenmaut auf den Bundesautobahnen und auf autobahnähnlichen Bundesstraßen erhoben, wie aus einer Mitteilung der Bundesregierung in Berlin hervorgeht. Neu sollen auch die restlichen 37.000 Kilometer Bundesstraßen mautpflichtig werden. Die Regierung geht davon aus, dass die Maßnahme jährlich 2 Milliarden Euro einbringt. Diese Summe würde zweckgebunden in die Verkehrsinfrastruktur zurückfließen. Die EU-Wettbewerbskommission untersagt die Übernahme des Großbritannien-Geschäfts der Mobiltelefongesellschaft O2 durch das chinesische Unternehmen Hutchison. Die 13 Milliarden Euro Fusion würde den britischen Konsumenten und auch dem britischen Mobiltelefonsektor schaden, begründete EU-Wettbewerbskommissarin Margarete Vestager den Entscheid. Das Bündner Verwaltungsgericht hat einen Entscheid des Kantonsparlaments aufgehoben und die kantonale Fremdspracheninitiative für gültig erklärt. Die Volksinitiative verlangt, dass an den Bündner Primarschulen nur eine Fremdsprache obligatorisch sein soll. Dieses Begehren verstößt nach Ansicht des Verwaltungsgerichts nicht gegen übergeordnetes Bundesrecht, wie das Kantonsparlament befunden hatte. Allerdings würde sich der Kanton Graubünden mit der Annahme der Initiative vom gesamtschweizerischen Sprachenkompromiss verabschieden, hält das Verwaltungsgericht fest. Doch sei dieser rechtlich nicht bindend. Ein ehemaliges Altersheim in der Gemeinde Fischbach im Kanton Luzern darf als Unterkunft für Asylbewerber genutzt werden. Das hat das Bundesgericht entschieden und Beschwerden der Gemeinde sowie von zwei Privatpersonen abgewiesen. Damit kann der Kanton in diesem Gebäude maximal 35 Asylsuchende unterbringen. Der Bundesrat hat beschlossen, über welche Vorlagen es Ende September eine Abstimmung gibt. Es geht um das Bundesgesetz über den Nachrichtendienst sowie um die Volksinitiativen für eine nachhaltige und ressourceneffiziente Wirtschaft und für eine starke AHV. Zu beiden Volksinitiativen empfiehlt das Parlament ein Nein. Bei einem Bombenanschlag auf einen Markt sind in Irak mindestens 34 Menschen getötet worden, Dutzende weitere wurden verletzt. Die Autobombe explodierte in Sadr City. Das ist ein Quartier der Hauptstadt Bagdad, in dem vor allem Schiiten wohnen. Es gibt dort immer wieder Anschläge. Zum Sprengstoffanschlag auf dem Markt hat sich bis jetzt niemand bekannt. In Vergangenheit griffen Kämpfer der Terrormiliz IS das Quartier regelmäßig an. Weil sie mit einem Boot in den Heiligen Krieg ziehen wollten, sind in Australien 5 junge Männer festgenommen worden. Die Polizei fing sie ab, als sie ein 7 Meter langes Boot in Richtung Küste transportierten. Sie hätten damit nach Syrien reisen wollen, erklärte ein Polizeisprecher. Die Behörden hätten die 5 Männer bereits seit einigen Wochen überwacht. Die indonesischen Behörden planen zahlreiche Hinrichtungen wegen Drogendelikten. Von den 15 Todeskandidaten seien 10 Ausländer, unter anderem aus afrikanischen Ländern und aus China. Das sagte ein Polizeisprecher gegenüber lokalen Medien. Vor einem Jahr wurde Indonesien wegen Hinrichtungen weltweit verurteilt. 2 Australier waren damals mit dem Tod bestraft worden, nachdem sie zugegeben hatten, mit Drogen gehandelt zu haben. Die australische Regierung hatte vergeblich versucht, auf Indonesien einzuwirken, damit die drakonische Strafe in eine Gefängnisstrafe umgewandelt würde. Die Wetteraussichten: Am Nachmittag gibt es nur kurze sonnige Abschnitte und gebietsweise kann es zwischendurch regnen. Morgen ist es häufig bewölkt und gebietsweise regnet es häufig. Im Süden bleibt es bis morgen oft bewölkt und es regnet teils intensiv. Die Temperaturen beidseits der Alpen um 15 Grad.
Der damalige SP-Bundesrat Pierre Graber soll 1970 ein geheimes Abkommen mit der palästinensischen Befreiungsorganisation, der PLO, eingegangen sein. Das behauptet ein Autor der NZZ. Doch nun sagt eine eigens dafür eingesetzte Arbeitsgruppe des Bundes, wir haben keine Beweise entdeckt. Philipp Burkhardt im Bundeshaus, die Arbeitsgruppe findet keine Beweise. Ist das nicht logisch bei einem Geheimabkommen?
Die Gruppe hatte immerhin fast 400 teilweise geheime Dossiers aus 6 Departementen und der Bundeskanzlei durchforsten können, sowie eine ganze Reihe von Fischen, von PLO-Leuten. Nirgends hat sie auch nur den geringsten Hinweis auf ein Stillhalteabkommen mit der PLO gefunden. Auch ein geheimes Abkommen hätte ja irgendwo vermerkt werden müssen. Der einzige Hinweis stamme aus einer anonymen Quelle von NZZ-Autor Marcel Gier, schreibt die Arbeitsgruppe. Diese Quelle verfüge angeblich über schriftliche Handnotizen zu den Ereignissen im September 1970. Aber diese Quelle habe die Gruppe nicht kontaktieren können. Und so bleibt dieser Informantin auch der einzige Vorbehalt, die diese Arbeitsgruppe überhaupt noch hat.
Und was spricht denn gegen die These der NZZ, also gegen ein Geheimabkommen?
Nebst den vielen Hinweisen in den schriftlichen Unterlagen wissen auch alle noch lebenden möglichen Beteiligten nichts von einem Abkommen. Die Arbeitsgruppe hat den damaligen Vizekanzler Walter Buse, den persönlichen Mitarbeiter von Bundesrat Graber Pierre-Yves Simonin und den damaligen Außenbeauftragten der PLO Farouk Kaddoumi schriftlich befragt. Keiner von ihnen konnte die These des Abkommens bestätigen. Kadoumi, der den Deal angeblich mit Bundesrat Graber besiegelt haben soll, mag sich nicht daran erinnern, wie er schreibt. Kadoumi soll, stellt die Arbeitsgruppe fest, im Übrigen auch erst 6 Jahre nach dem behaupteten Abkommen überhaupt zum ersten Mal in die Schweiz gereist sein.
Der Autor der NZZ vermutet ja auch, das Verfahren gegen 2 mutmaßliche PLO-Terroristen, die für den Flugzeugabsturz 1970 bei Würenlingen verantwortlich gewesen sein sollen, dieses Verfahren sei wegen dem Geheimabkommen nicht vorangetrieben worden. Macht die Arbeitsgruppe auch dazu Aussagen?
Ja, auch da kann sie die These der NZZ in keiner Art und Weise stützen. Zum einen sei das Verfahren keinesfalls einfach liegen geblieben. Die Fahndung nach den beiden mutmaßlichen Haupttätern sei jahrelang weitergegangen. 1995 seien die Ermittlungen der Bundesanwaltschaft noch einmal aufgenommen worden. Eingestellt habe man das Verfahren 5 Jahre später, also im Jahr 2000, weil man keine Hinweise über den Aufenthaltsort der Verdächtigen gefunden habe. Hinweise auf eine mögliche politisch motivierte Einflussnahme des Bundesrates gebe es in den Akten nirgends. Auch hier steht die NZZ-Geschichte jetzt auf sehr wackeligen Füßen.
Die Arbeitsgruppe hat ihre Arbeit nun getan. Heißt das, wir werden wohl nie definitiv erfahren, ob es dieses Abkommen gegeben hat oder nicht?
Also wenn das angebliche Abkommen nicht doch noch irgendwo auftauchen sollte, was wenig wahrscheinlich ist, dann kann die Geschichte mit diesem Schlussbericht wohl als erledigt betrachtet werden. Die Behauptungen der NZZ beruhten ja auch nur auf mündlichen Aussagen von angeblichen Zeitzeugen, die sich jetzt nicht untermauern lassen. Im Nachhinein muss man sagen, die Faktenlage der NZZ war schon etwas gar dünn und die absolute Behauptung der Zeitung vom Januar, dieses Abkommen habe es gegeben, doch einigermaßen gewagt.
Einschätzungen direkt aus dem Bundeshaus. Danke, Philipp Burkhardt. Die NZZ will am Nachmittag zum Bericht des Bundes Stellung nehmen. Ja, und so geht es hier im Rendezvous weiter. Der neue Protest der Umweltschützer ist global statt lokal. Wir fragen, bringt das mehr als große Aufmerksamkeit? Dann, wenn Wildfremde zusammen in eine Wohnung gesteckt werden, russische Kommunalkass, quirlig, lebendig, schräg, manchmal schäbig und nie einfach. Das zeigt unsere Reportage aus St. Petersburg. Und rote Schuhsohlen, ein Fall für den Richter, kurz vor 1. 100 Flüchtlinge auf dem alten Athener Flughafen sind in einen Hungerstreik getreten. Ihr Leben ist ein Provisorium. Sie wohnen in kleinen Zelten auf dem Gelände des alten Athener Flughafens. 3.500 Flüchtlinge, vor allem aus Afghanistan, harren dort aus in der Hoffnung auf Asyl. Sie beklagen missliche Bedingungen und schlechtes Essen. Vor allem viele Kinder würden unter Durchfall leiden. Ich habe die Journalistin Rodothea Seralidou in Athen gefragt, was bekommen die Flüchtlinge denn zu essen?
Die Flüchtlinge bekommen vor allem kleine Portionen, Reis oder Nudeln. Viele Flüchtlinge klagen, dass die Qualität des Essens sehr schlecht sei, dass es manchmal sogar verdorben ist. Die Regierung selber dementiert es. Sie sagt, die Lebensmittel sind in Ordnung, es gebe keine Probleme. Andererseits kann man das wirklich nicht ausschließen. Es sind tausende Menschen, die dieses Essen bekommen und die Lebensbedingungen sind ja wirklich katastrophal. Auch wenn man das Essen eine halbe Stunde in der Sonne liegen lässt, verdirbt. Ist. Von daher kann man es wirklich nicht ausschließen, dass die Qualität nicht immer die beste ist.
Wie steht es denn ganz allgemein mit der Versorgungslage am alten Flughafen?
Also die Lage ist sehr problematisch. Die Unterkunft ist überfüllt. In den Hallen schlafen die Menschen auf dem Boden oder sie schlafen draußen in Zelten. Und auch die Hygienebedingungen sind sehr schlecht. Es gibt nicht genug Waschmöglichkeiten. Es riecht demzufolge auch streng. Und viele Flüchtlinge gehen zu den nächstgelegenen Stränden, um sich zu waschen. Sie beklagen, dass es sonst keine Möglichkeit gibt.
Woran liegt es denn, dass die Menschen unter so misslichen Bedingungen leben müssen? Fehlt es an Geld, an Betreuungspersonal?
Es fehlt an allem. Es fehlt an Geld, zweifelsohne. Es fehlt an Personal. Das meiste stemmen die Nichtregierungsorganisationen, die vor Ort sind, um den Flüchtlingen zu helfen. Vor allem aber fehlt es an gescheiten Flüchtlingsunterkünften. Die Regierung bemüht sich zwar, neue Unterkünfte zu bauen, in denen die Flüchtlinge bessere Lebensbedingungen vorfinden. Zum Beispiel kleine Containerhäuschen mit Klimaanlage für die Familien. Aber bisher reichen diese nicht aus. Und die anderen Unterkünfte sind einfach nicht dazu gemacht, so viele Menschen zu beherbergen.
Nun wehren sich Flüchtlinge mit einem Hungerstreik. Stellen Sie denn konkrete Forderungen?
Ja, die Forderungen gehen in mehrere Richtungen. Neben den besseren Lebensbedingungen, die sie fordern, fordern sie einen leichteren Zugang zum Asylsystem. Denn momentan haben wir die skurrile Situation, dass die Termine für den Asylantrag nur übers Internet, nur über Skype gegeben werden. Die Kapazitäten der Asylbehörde andererseits reichen nicht aus. Die Leitungen sind überlastet und viele Flüchtlinge beklagen sich, dass sie seit Tagen und seit Wochen versuchen und immer noch keinen Termin bekommen können. Und bei den Afghanen kommt hinzu, dass sie sich wirklich unfair behandelt fühlen gegenüber den Syrern. Sie sagen, sie sind frustriert, dass sie beim Umverteilungsprogramm der Europäischen Union, mit dem die Flüchtlinge aus Griechenland in ein anderes europäisches Land geschickt werden können, dass sie dort nicht teilnehmen können. Denn die EU sieht das für bestimmte Nationalitäten vor. Unter ihnen gehören Syrer, gehören Iraker. Die Afghanen aber sind da ausgeschlossen. Und das ist ein weiterer Punkt.
Der alte Flughafen von Athen ist nur einer von vielen Orten. Sie haben es erwähnt, wo Flüchtlinge untergebracht sind. Wie sieht es denn in anderen Unterkünften aus? Protestieren die Menschen dort auch?
Auch in anderen Unterkünften kommt es immer wieder zu Protesten, zum Beispiel am Hafen von Piräus, auch in Idomeni an der Grenze, wo immer noch mehr als 10.000 Flüchtlinge darauf warten, in der Hoffnung, dass die Grenzen irgendwann mal wieder aufmachen. Und es kommt auch immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen den verschiedenen Flüchtlingsgruppen. Dass die Situation manchmal eskaliert, diese Menschen wollten ja ursprünglich über Griechenland nach Nordeuropa, nach Zentraleuropa. Sie sind also schon sehr enttäuscht und frustriert. Wenn sie dann noch unter solchen Bedingungen leben müssen, ohne eine Perspektive hierzulande zu haben, all das kann schnell zu einer Eskalation führen.
Aber wird der Protest der Flüchtlinge denn auch gehört?
Die Regierung ist auf so einen Protest vorbereitet. Der griechische Migrationsminister Musalas sagte selber in Interviews, dass es normal sei, dass es Proteste gibt, wenn die Menschen in überfüllten Lagern leben müssen. In diesen Lagern selber aber hat sich bisher nicht viel verändert,
sagt Rodothea Seralidou. Sie ist Journalistin in Athen. Vereinigt euch, sagen Umweltschützer auf der ganzen Welt. Rund um den Globus protestieren sie in diesen Wochen gemeinsam gegen die Kohle- und Ölindustrie. Anfang Mai blockierten Aktivisten eine große Kohlemine in Großbritannien. Tags darauf folgten Aktionen in Neuseeland und auf den Philippinen. Die Organisatoren sprechen von der größten Initiative von zivilem Ungehorsam in der Geschichte der Umweltbewegung. Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler über eine neue Form des globalisierten Aktivismus.
Am 8. Mai haben 2000 Menschen mit ihren Kajaks den Hafen von Newcastle an der australischen Ostküste blockiert. Dutzende wurden verhaftet, aber der weltgrößte Kohleverladehafen war für einen Tag lahmgelegt. Mit dabei war auch der 94-jährige Weltkriegsveteran Bill Ryan. Dank Twitter und Facebook hat die Welt das alles live erfahren. Am nächsten Freitag wird eine Gegend auf der gegenüberliegenden Seite des Globus im Fokus sein, die ostdeutsche Lausitz. Dort hat der Braunkohletagebau über die Jahre mehrere Dörfer geschluckt. Die Aktivistin Hanne Eichberger ist bereits in der Gegend unterwegs.
Wir bereiten eine Massenaktion zivilen Ungehorsams in der Lausitz vor und möchten uns gegen den Kohletagebau richten.
Die Mitglieder der Organisation Ende Gelände wollen die Kohleförderung stoppen und auch das nahegelegene Kohlekraftwerk blockieren. Ende Gelände ist schon mehrere Jahre aktiv, zuerst nur lokal. Aber dann habe sich die Einsicht durchgesetzt, sagt Hanna Eichberger, dass eine globale Vernetzung Vorteile bringe. Ende Gelände hat sich darum mit Gruppen aus aller Welt zur zweiwöchigen Aktion «Break Free from Fossil Fuels» zusammengetan, in etwa «Wegkommen von fossilen Brennstoffen». Die Umweltbewegung vollzieht damit eine Globalisierung, wie es die Wirtschaft längst vorgemacht hat, sagt die Soziologin Lea Stahel von der Universität Zürich.
Viele Probleme sind ja internationale Probleme, also zum Beispiel Klimaerwärmung oder Meeresverschmutzung. Und das führt natürlich dazu, dass diese Probleme auch global angegangen werden muss.
Oftmals könnten einzelne Staaten multinationale Konzerne nicht wirksam kontrollieren. Da helfe es, wenn sich auch die Umweltbewegung global organisiert, um so auf die Weltpolitik einzuwirken.
Auf politischer Ebene können sich solche Proteste langfristig auswirken. weil solche globalen Proteste beitragen, dass Normen und Werte global diffundiert werden.
Zum Beispiel die von den Klimaaktivisten geforderte Norm, dass wegen des aufgeheizten Klimas die Förderung von Kohle gestoppt werden müsse. Um die aktuellen Proteste zu organisieren, war der Austausch über Internet und soziale Medien von zentraler Bedeutung, sagt Hanna Eichberger von Ende Gelände.
Für uns ist es total toll zu sehen, wir sind Teil einer globalen Bewegung. Es gab Solidarität auch zwischen den Gruppen innerhalb von Break Free. Und das gibt natürlich so eine einerseits emotionale Unterstützung und andererseits nochmal eine ganz andere Öffentlichkeit international.
Angelockt von den Vorberichten, die Ende Gelände im Internet verbreitet hat, werden am Freitag etwa 1000 Aktivisten aus vielen Ländern in die Lausitz reisen. Neben den Protesten in Industriestaaten wie Deutschland oder Australien gibt es auch solche in ärmeren Ländern, auf den Philippinen etwa, in Nigeria oder Südafrika. Die Aktivistin Payal Parekh arbeitet in der Dachorganisation von Break Free from Fossil Fuels mit. Sie sagt, in ärmeren Ländern seien viele Menschen vom normalen Medienstrom abgeschnitten. Aber über soziale Medien auf dem Handy seien sie zu erreichen.
Aktivisten in Indonesien, die waren so inspiriert von diesen verschiedenen Aktionen, die letzte Woche passiert sind, dass sie jetzt versuchen, selber eine Aktion für diese Woche zu organisieren.
Die Aktivisten haben durch die geschickte Verbindung von Social Media und realen Initiativen einen globalen Schneeballeffekt erzielt. Eine einmalige Initiative aber wird nicht genügen, auch wenn sie ein globales Ausmaß hat und 2 Wochen dauert. Das wissen auch die Aktivistinnen Payal Parekh und Hanna Eichberger. Und darum betonen beide, die aktuellen Proteste werden nicht die letzten gewesen sein.
Der Bericht von Thomas Häusler. Der Kohleindustrie weht nicht nur politisch eine steife Brise entgegen, auch wirtschaftlich ziehen düstere Wolken auf.
Große Finanzinvestoren haben verstanden, mit der Kohle ist kein Geld mehr zu machen.
Der Kohle geht die Energie aus. Die ganze Geschichte dazu gibt es heute Abend im Echo der Zeit. Jetzt ist es 9:09. Viele russische Schriftsteller haben so gewohnt, Künstler, selbst Wladimir Putin, in einer Kommunalka der russischen Variante der WG. Die gibt es, seit in der Oktoberrevolution die Kommunisten alles Privateigentum enteigneten und in Villen und Wohnungen regimetreue Dorfbewohner einziehen ließen. Bis heute teilen sich so mehrere Familien eine Wohnung und leben auf engstem Raum. Inzwischen wollen die Behörden diese Mehrfamilienwohnungen auflösen, allerdings erfolglos. David Nauer hat in St. Petersburg eine Kommunalka besucht.
Это все ненужные вещи. Вот, ну, практически все. Ну, кроме вот этого, что это нужно, а вот это все это ненужные вещи. Да, это обувь уже умерших людей.
Алексей Хашковский steht im Gang seiner Wohnung, respektive seiner Kommunalka. Das ist alles unnützes Zeug, sagt er und zeigt auf 2 staubige Schränke. Es sind Habseligkeiten von ehemaligen Bewohnern. Seit Jahren stehen sie hier rum und niemand räumt sie weg. Plötzlich flüstert Chaschkowski, und diese Schuhe gehören Leuten, die schon gestorben sind. Chaschkowski flüstert, damit die Nachbarin ihn nicht hört. Sie ist bettlägerig, eine alte Frau in ihrem Zimmer.
Das sind solche Schwierigkeiten, die speziell
sind. Chaschkowski setzt den Wohnungsrundgang fort. 4 Parteien wohnen in dieser Kommunalka, in 4 Zimmern. Küche, Korridor und Bad sind gemeinsamer Raum und ziemlich heruntergekommen. Die Tapeten blättern ab, Stuck bröckelt von der Decke.
Komfort und Resurrection.
Ein komfortables Leben tut den Menschen nicht gut, sagt Chaschkowski und grinst ironisch. Er unterrichtet Philosophie und Kommunikation an der Universität in St. Petersburg. Seit bald 20 Jahren leben er und seine Frau in der Kommunalka. Die Kinder sind inzwischen im Teenageralter. Die Familie lebt zu 4 in einem Zimmer. Das geht irgendwie. Hunderttausende Russen leben in einer Kommunalka. Genaue Zahlen gibt es nicht. Kommunalka-Hauptstadt ist St. Petersburg. Hier gab es bis zur Oktoberrevolution von 1917 viele reiche Adlige und Kaufleute. Die Kommunisten verstaatlichten alle großen Wohnungen und setzten in jedes Zimmer eine Familie aus dem einfachen Volk. So hat man die Wohnungsnot gelindert. Zudem entsprach dieses einfache Leben der neuen Ideologie. Niemand sollte es besser haben als die anderen, und das klassische Familienleben war den Kommunisten ebenfalls ein Dorn im Auge. Die Sowjetmacht gibt es inzwischen nicht mehr, die Gemeinschaftswohnungen schon. Alexei Chaschkowski stellt Gläser auf den Tisch und gießt Wasser ein. Dem Zimmer, in dem er mit seiner Familie wohnt, sieht man die prächtige Vergangenheit an. Auch dieses Haus gehörte vor der Revolution einer reichen Familie. Ein prunkvoller Kachelofen steht in der Ecke, die Decke ist mit Ornamenten verziert. Klar hätten sie gern mehr Platz, sagt Chaschkowski. Aber wenn sie ihr Zimmer verkaufen würden, bekämen sie für das Geld höchstens eine kleine Wohnung am Stadtrand. Ganz abgesehen davon, ich bin mir einfach gewöhnt, im Stadtzentrum zu wohnen. Die Kinder gehen hier zur Schule, ich gehe zu Fuß zur Universität. Warum soll ich wegziehen, um dann jeden Tag stundenlang mit der Metro zu fahren? Alexei Chaschkowski ist nicht der Einzige, der an seiner Kommunalka festhält. Die Behörden von St. Petersburg versuchen seit langem, die Gemeinschaftswohnungen aufzulösen. Im Jahr 2007 wurde eigens ein Programm gestartet. Ziel damals: Bis 2016 sollte jede St. Petersburger Familie ein eigenes Zuhause haben. Das Projekt ist grandios gescheitert. Noch immer gibt es in der Stadt rund 50.000 Gemeinschaftswohnungen. Inzwischen hat die Wohnform sogar so etwas wie Kultstatus. Eine Künstlergruppe veranstaltete kürzlich einen Kommunalka-Tag. Wir haben ein eintägiges Museum des Kommunalka-Alltags organisiert, erzählt Svetlana Vorobyova, eine Aktivistin, die selber in einer Kommunalka lebt. Da sind in einer Theaterperformance typische Kommunalka-Bewohner aufgetreten. Der Politikfan, der alle mit seinen Ansichten zugetextet hat. Es wurde Gitarre gespielt und streng riechender Fisch gekocht. Und natürlich durfte auch der Schwarzbrenner nicht fehlen, der Mann, der mit einem selbstgemachten Apparat Schnaps herstellt. Was die Künstlergruppe da inszeniert hat, sind Figuren aus der Alltagskultur, wie sie jeder Russe kennt. Überspitzt, überzeichnet, zweifellos, aber auch nicht so weit vom Alltag entfernt. Kommunalka-Bewohner Alexei Chaschkowski sagt es so. Es hat etwas Mystisches, diese prächtigen Fassaden des alten St. Petersburg. Und dahinter ein Leben, das gar nicht dazu passt. Zerfall und Niedergang. Es kommt mir vor wie ein absurdes Theater.
Einblicke in eine Kommunalka in St. Petersburg. Das war ein Bericht von David Nauer. Rote Sohlen sind ein Hingucker, an hochhackigen Schuhen ganz besonders. Der Pariser Schuhdesigner Christian Laboutin behauptet jetzt, er habe die knallrote Sohle erfunden und damit die Schuhe erst zum Leben erweckt. Dafür will er Markenschutz. Ein Luxusproblem im wahrsten Sinn des Wortes fürs Bundesverwaltungsgericht. Sascha Buchbinder.
Laboutin-Schuhe sind nicht irgendwas. Die Stilettos mit Absätzen von bis zu 12 cm und knallig roter Sohle fallen auf. Auch preislich. Zwischen 600 und 3.500 Dollar kostet ein Paar. Mit der TV-Serie Sex and the City hat der Kult um die roten Sohlen schon vor Jahren ein breites Publikum erreicht. Der Designer Christian Laboutin selbst erzählt, er habe vor Jahren einen Pop-Art-Schuh entworfen. Die schwarze Sohle aber habe einfach nicht dazu gepasst. Da habe er die Unterseite mit Nagellack bestrichen. Als er fertig war, habe der Schuh plötzlich gelebt. Seine Firma hat die knallroten Sohlen in Europa, Australien, China, Russland und vielen weiteren Ländern als Marke geschützt und nun gelangte Laboutin ans Bundesverwaltungsgericht mit dem Antrag auf Markenschutz auch in der Schweiz. Allein die Richter in St. Gallen zeigten ihre liebe Mühe mit dem Antrag. Rote Sohlen? Wen interessiert denn die Sohlenfarbe, fragten sich die Richter. Sie klärten also juristisch die Frage nach den maßgeblichen Verkehrskreisen und kam zum Schluss,
dass Schuhe vor dem Kauf zuerst anprobiert werden, womit vornehmlich Frauen zu den relevanten Verkehrskreisen zu zählen sind. Zwar kann es auch sein, dass Männer zum Beispiel als Geschenk Damenschuhe kaufen, allerdings dürfte das nur ein sehr geringer Anteil sein, der die relevanten Verkehrskreise wenig prägt. Insoweit bestehen die Verkehrskreise aus Personen mit einem zumindest leicht erhöhten Modebewusstsein.
Was aber passiert, wenn diese Verkehrskreise eine andere Frau sehen, die auf 12 cm Stilettos mit leuchtend roter Sohle balanciert? Was denken die Verkehrskreise dann? Denkt die Frau eher «Autsch» oder eher «Wow, Laboutin»?
Insgesamt ist daher davon auszugehen, dass die hier relevanten Verkehrskreise vornehmlich weibliche Abnehmerinnen mit leicht erhöhtem Modebewusstsein, farbige, beispielsweise im vorliegenden Fall rote Schuhsohlen, bei hochhackigen Damenschuhen primär als dekoratives Element und nicht als Marke wahrnehmen.
Kein Markenschutz also in der Schweiz. Louboutin kann seinen Antrag noch ans Bundesgericht weiterziehen. Allerdings ist das Tragen von Stilettos im Bundesgericht ein No-Go. Der altehrwürdige Boden verträgt das nicht.
Ja, und man könnte glatt ins Stolpern kommen. Das war ein Bericht von Sascha Buchbinder. Es ist eins. Gleich im ersten und vierten. Die Waldbrände im Norden Kanadas treffen das Land mitten ins wirtschaftliche Herz, denn sie wüten dort, wo Kanadas Öl herkommt. Was das bedeutet, weiß die Energiehistorikerin Karin Petra Dolata. Sie ist Professorin an der Universität Calgary, sitzt also mittendrin in der Ölregion. Sie ist bei uns zu Gast im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen mit Kevin Kahanes.
Die Schweiz hat in den 70er Jahren kein geheimes Abkommen mit der Palästinenserorganisation PLO abgeschlossen. Es gebe keine Hinweise darauf, sagt jetzt eine Arbeitsgruppe des Bundes. In Graubünden hat das Verwaltungsgericht einen Entscheid des Kantonsparlaments aufgehoben. Es erklärt damit die kantonale Fremdspracheninitiative für gültig. Sie will nur eine Fremdsprache an der Primarschule. Deutschland erhebt ab 2018 die Lastwagenmaut auf allen Bundesstraßen und nicht nur auf Autobahnen. Der Staat verspricht sich davon rund 2 Milliarden Euro an Zusatzeinnahmen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.